Dafür lesen wir einen langen Bibeltext. Und ich habe jetzt leider den nicht auf PowerPoint gemacht. Ich habe das auch nur. Ich brauche eigentlich PowerPoint nachher nur für eine Grafik, aber ich dachte, so ein paar Bilder tun euch gut. Und wir lesen Apostelgeschichte 7, 8 bis 44. Ich weiß nicht, gibt es jemand mit einer wunderschönen Stimme, der das vorlesen möchte? Möchtest du lesen? Nee? Okay. Nur bitte nicht mit dem Ball den wegschießen. Der ist schon letztes Mal runtergefallen bei der Predigt. Der Rechner. Also. Okay, Apostelgeschichte 7, 8 bis 44. Das ist Stephanus, der gesteinigt wird. Und ich habe irgendwo, dachte ich, okay, die ganze Geschichte von euch vorzulesen, 1. Mose, dann noch Exodus, das ist echt lange. Und es gibt einige Zusammenfassungen von der Geschichte des Auszuges aus Ägypten oder wie die auch reinkam. Und eine sehr schöne ist, hier im Angesicht des Todes erzählt Stephanus diese Geschichte. Ne? Und der predigt auch nicht zu, er erzählt diese Geschichte nicht zu irgendwelchen Leuten, die sie nicht kannten, sondern er erzählte diese Geschichte zu Leuten, die die Geschichte kannten. Das waren Pharisäer, Schriftgelehrte. Und da ist so ein kleiner, geisterfüllter, wissen wir nicht, was Stephanus war, vielleicht weiß das eine Handwerker oder so, also irgendjemand Normales, und der erzählt ihnen die Geschichte, und ich dachte, das passt eigentlich ganz gut zu uns, die meisten von uns sind ja Christen, können wir uns das ja auch durchlesen. Genau, das ist einfach so eine Einführung, vielleicht tauchen ein paar Sachen später auch nochmal auf. Und 7, 8 bis 44, also ist eine Menge. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung, also Gott gab den Bund der Beschneidung, und er zeugte den Isaak und beschnitten am 8. Tag, und Isaak den Jakob und Jakob den 12. Patriarchen. Und die Patriarchen waren neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten, doch Gott war mit ihm. Und er rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten, und setzte ihn zum Fürsten über Ägypten und sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über das ganze Land und Kanaan und große Drangsal, und unsere Väter fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass Korn in Ägypten zu haben sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen, und die Abstammung Josefs wurde dem Pharao bekannt. Da sandte Josef hin und berief seinen Vater Jakob zu sich und seine ganze Verwandtschaft von 65 Seelen. Wahrscheinlich waren das nur Männer, ne? Also 75 Seelen. Jakob aber zog nach Ägypten hinab, also die da gezählt werden, und starb. Ne? Und er und unsere Väter. Und sie wurden herübergebracht nach Sichem und in das Grab gelegt, das Abraham und eine Summe von Geld den Söhnen Hamors, dem Vater Sichems, gekauft hatte. Als aber die Zeit der Verheißung nahte, welche Gott dem Abraham mit einem Eid zugesagt hatte, wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König aufkam, der Josef nicht kannte. Dieser handelte arglistig gegen unser Geschlecht und zwang unsere Väter, ihre Kinder auszusetzen, damit sie nicht am Leben blieben. In dieser Zeit wurde Mose geboren, er war Gott angenehm. Das ist immer so schöne Sätze, er war Gott angenehm oder er war ein schönes Kind. Und er wurde 3 Monate lang im Haus seines Vaters ernährt. Als er aber ausgesetzt wurde, nahmen die Tochter des Pharaos zu sich und erzog ihn als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und Werken. Als er aber 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf. Übrigens, wenn man 40 wird, das passiert wirklich, kurz vor dem 40. Geburtstag steigen Gedanken im Kopf auf, wie geht's weiter? Kenne ich, hatte ich. Als er aber 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, wehrte er es ab und schaffte dem Unterdrückten Recht, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden es verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe, aber sie verstanden es nicht. Und am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie miteinander stritten, und ermahnte sie zum Frieden und sprach: Ihr Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber, welcher seinen Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa töten wie gestern den Ägypter? Da floh Moses und dieses Wort hin und wurde ein Fremdling im Land Midian, wo er 2 Söhne zeugte. Und als sich 40 Jahre erfüllt waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai der Engel des Herrn in der Feuerflamme eines Busches. Als Mose das sah, verwunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzutrat, um sie zu betrachten, erging die Stimme des Herrn an ihn, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose aber zitterte und wagte nicht hinzuschauen. Da sprach der Herr zu ihm, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Ich habe die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, sehr wohl gesehen und habe ihr Seufzen gehört. Und ich bin herabgekommen, um sie herauszuführen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, dem sie verwarfen, indem sie sprachen, wer hat dich zum Obersten und Richter eingesetzt, diesen sandte Gott als Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm im Busch erschienen war. Dieser führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israel gesagt hat, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Das ist, welcher in der Gemeinde in der Wüste war zwischen dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete und unseren Vätern der lebendige Worte empfing, um sie uns zu geben, dem unsere Väter nicht gehorsam sein wollten, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich mit ihrem Herzen nach Ägypten. Ja? Wichtiger Vers. Indem sie zu Aaron sprachen, mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen. Denn wir wissen nicht, was diese Mose geschehen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Und sie machten ein Kalb in jenen Tagen und brachten dem Götzen ein Opfer und feuerten sich und freuten sich an den Werken ihrer Hände. Da wandte sich Gott ab und gab sie dahin, so dass sie dem Herr des Himmels dienten, wie im Buch der Propheten geschrieben steht. Habt ihr etwa mehr Schlachtopfer und Speiseopfer dargebracht während der 40 Jahre in der Wüste, Haus Israel? Ihr habt die Hütte des Moloch und das Sternbild eures Gottes Rempfan umhergetragen, die Bilder, die ihr gemacht habt, und sie anzubeten. Und ich werde euch wegführen über Babylon hinaus. Genau, das Zelt des Zeugnisses war in der Mitte unserer Väter in der Wüste, so wie der, welcher mit Mose redete, es zu machen, befahl nach dem Vorbild, das er gesehen hatte. Dieses brachten auch unsere Väter, wie sie empfingen hatten, mit Josa in das Land, als sie das von den Heiden in Besitz nahmen. Genau, das ist so ein Kurzüberblick. Ich weiß genau, dass die meisten von euch in der Kinderstunde oder sehr, sehr oft diese Geschichte gelesen haben. Aber ich habe so noch ein paar Zitate mitgebracht von Leuten, von denen man sich wundern würde, zumindest bei einem, dass der Exodus so wichtig für die Menschheitsgeschichte war. Sigmund Freud, ne, kennt ihr Sigmund Freud, der ist echt ein Vogel, also der sehr, sehr viel dummes Zeug also gegen Gott gebracht hat. Ne, und heute kann man in der Wissenschaft sagen, dass alles, was er behauptet hat, Mist war und nichts von dem eigentlich Substanz hat. Aber er war halt der Erste, der bestimmte Dinge gedacht hat. Und einer seiner Trigger-Mechanismen, eine der Sachen, die ihn dazu brachten, überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen, war der Exodus. Ja? Er sagte, der Auszug aus Ägypten bleibt unser Ausgangspunkt. Also der war selbst Jude, ja, und für ihn war das sehr relevant. Und weil da passierte ja etwas ganz Neues. Ne? Israel bekam eine Identität. Israel als ein Volk tritt auf. Ne? Und dann Heinrich August Winkler ist ein ganz berühmter deutscher Historiker, ne? Also ich habe das ja studiert, der sagte aus, am Anfang war der Glaube an einen Gott. Der Anfang, und der sagt das auch im Zusammenhang mit dem Auszug von Ägypten. Und dann Aleida Aßmann, ihr Vater ist auch eine berühmte Kulturwissenschaftlerin und Sprachwissenschaftlerin, ihr Vater war Dekan an der Bethel an der Fakultät. Hier, die sagt, der Urknall der Modernisierung vollzog sich mit dem Auszug aus der Welt der polytheistischen Kulturen. Also als die rausgingen aus Ägypten mit den vielen Göttern, da begann etwas Neues. Also das, was da abgegangen ist, das, was da passiert ist, wir lesen da so, wow, hinweg, durch, von Abraham über Josef, springen dann zu Mose und dann sind wir bei Josua. Aber da, was da passiert ist, war etwas enorm Wichtiges. Und Jan Assmann, das ist ihr Ehemann, der größte Altertumsforscher und Erinnerungsforscher ist in Deutschland, sagt, das Buch Exodus enthält die wahrscheinlich grandioseste und folgenreichste Geschichte, die sich Menschen jemals erzählt haben. Ne, dieser Mann durchlebte auch etwas Verrücktes. Der war zuerst alles kritisch gesehen, dass es alles nicht so stimmen könnte. Und jetzt mit seinem Alter hat er vor 3-4 Jahren ein Buch rausgebracht, wo er ganz viele Sachen sagt, hey, die Forschung sagt heute, da ist sowas gelaufen. Wahrscheinlich nicht so, wie die Bibel das sagt, aber ziemlich ähnlich. Es ist sehr glaubwürdig. Genau, und als er sein erstes Buch schrieb, 78, stellt er die These auf, zusammen mit Freud, dass es einen Moses gar nicht gab, sondern das war eher so eine psychologische Vaterfigur und der erste Mord, die wollten ja ihn auch umbringen. Also sehr, sehr spannend, sich die Geschichte anzugucken, der Wissenschaft und der Geisteswissenschaften, wie sie sich auseinandergesetzt haben mit dem. Also wenn wir über Ägypten und Auszug aus Ägypten reden, und das, was ist das etwas Grandioses und etwas Großes, weil für die Menschen und für die Altertumsforscher gibt es überhaupt keinen Grund, warum jemand aus Ägypten weggehen will. Ne? Weil Ägypten war eine ziemlich coole, super Hochkultur. Ne? Und ich werde als erstes gleich kurz darauf eingehen und da uns ein bisschen was mitnehmen, was Ägypten so alles hatte. Dann werde ich nochmal auf den Punkt eingehen, welche Rolle spielte Ägypten für unsere Patriarchen, also und für das Volk Israel. Und dann wozu wird das Volk dann aus Ägypten herausgeführt, wenn er so super ist? Und was bedeutet das für uns oder was können wir daraus lernen? Na? Genau, also die Bedeutung Ägyptens. Also eine Hochkultur spricht man davon. Eugen Wienz ist heute nicht da, sonst könnte ich ihn fragen, ob Ägypten die erste Hochkultur war, der forscht ja über China. Aber man sagt, dass Ägypten, also aus westlicher Forschung, das war ja eigentlich die erste Hochkultur, die es so gab, die eine Zivilisation entwickelt hatte. Und das hatte also als Hochkultur, da geht's, wen nennt man dann so? Das sind so ein paar Hinweise. Also die hatten eine entwickelte Verwaltung, die hatten eine Götterwelt, die hatten eigene Schrift. Zum Beispiel sehen wir, als Josef eingesetzt wird, ne, zum Verwalter über allem, kann er zentral ganz Ägypten beherrschen. Ägypten war riesig. Der Nil ist einer der längsten Flüsse der Welt. Und im Endeffekt, den ganzen Nil durch, am Nildelta, was circa 20 Kilometer breit ist, da lebten überall die Ägypter. Ne, also es war ein Riesenland. Und er konnte das relativ schnell und gut beherrschen. Ne? Beim Lesen ist mir auch aufgefallen, das wäre vielleicht auch mal eine Predigt, wenn man über den Zehnten predigt, als die Ägypter alles verkauft hatten und also für das Essen alles weggaben, haben sie eine Steuer gekriegt von Josef. Und die Steuer waren 20%. Sie mussten 20% von ihren Erstlingsfrucht geben. Es ist spannend, dass dann, wenn sie 40 Jahre später oder 400 Jahre später in der Wüste kriegen, die nur 10% von Gott. Ne, also fand ich sehr witzig. Also die mussten 20% Steuern zahlen an den Pharao. Die hatten eine riesige Armee. In der Bibel erfahren wir in Hosea, dass 1 Million Soldaten hochgezogen sind gegen Israel. Ne? Also wir reden hier über, also die haben sich schon erholt davon, dass die Armee im Roten Meer zerstört war. Also wir haben da mit einem Megastaat zu tun, also USA gleich, würde ich mal sagen. Die konnten eigentlich alles beherrschen. Da gab es ein paar kleine Feinde, Leute in den Wüsten, die da ihr Unwesen trieben, aber es gab eigentlich kaum einen großen Gegner. Der erste große Gegner, der ihn schwer gemacht hat, war dann Alexander der Große. Der war aber ein genialer Stratege und hat mit sehr, sehr viele Völker vereint und auch den Völkern ihre Identität gelassen, so dass er dann irgendwann genug Soldaten hatte, auch Ägypten einzunehmen. Später noch, ne, Cäsar und so. Also Ägypten war sehr beliebt, sehr interessant und war eine Kultur, die komplett durchorganisiert war. Es gab eine Priesterkaste, das erfahren wir auch von Josef. Das waren die einzigen, die keine Steuern zahlen mussten, ne? Weil die weiterhin ihr Land behalten durften. Also der Pharao wollte das Land von denen nicht haben, als sie nichts zu essen hatten, sondern sie haben das Essen umsonst bekommen, weil sie ein Gehalt gekriegt haben. Da steht wirklich, die hatten ein Einkommen vom Pharao, weil sie Priester waren. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Also wir haben hier einen richtig total gutes organisierten Staat, der super funktionierte, wo Leute sich sicher fühlten. Das war jetzt nicht ein Monsterstaat, so aller NS-Zeit, wo jeder, der fremd war, beherrscht worden ist und geschlagen worden ist. Wir sehen, dass die Israelis auch, man könnte sagen, gut 300, 350 Jahre in Frieden gelebt haben. Sie haben sich mega vermehrt. Nur so mal als Zahl, als sie ausgezogen sind, waren das, sollte später kommen, kann ich euch mal sagen, es gibt eine genaue Zahl in der Bibel, 603.550 Männer, wehrhafte Männer, die an Waffen stehen konnten. Also es waren circa 2,5 Millionen Menschen, sagen dann Leute, rechnen das hoch. Also 2,5 Millionen Menschen sind aus 75 Seelen entstanden. Also es ist verrückt, wie cool Ägypten war. Also ich meine, wie geht das, dass aus einer Großfamilie 2,5 Millionen Menschen entstehen? Das heißt also, wir haben eine Vorstellung, ich habe so, wenn du fragst, die Kinder, ja, Ägypten, ja, böse, Sklaven schlagen, ne? Das ist ja unsere Vorstellung, wenn man so ganz nüchtern darüber nachdenkt. Ne? Aber Ägypten war ein ziemlich cooler Ort, wo Leute sich sicher gefühlt haben. Ne? Es gab Nahrung, es gab Sicherheit. Wohlstand konnte man dort bilden, ne? Gold, Schafe, Land, Künste. Wir erfahren, dass Mose in allen Künsten Ägyptens ausgebildet worden war, also in allen Religionen. Also man konnte sich da richtig selbst verwirklichen. Es gab eine geordnete Politik, es gab Rituale und man konnte Land haben, man konnte etwas machen. Und dass ich da so las, und ich habe mich so ein paar Sachen eingelesen, musste ich mich, und dann das Volk Israel sah, wie es sich benommen hat, musste ich mich an eine Sache erinnern, die ich einmal im Grundkurs Pädagogik hatte. Und das war die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ich weiß nicht, wer kennt sie? Kennt jemand die Maslow'sche Bedürfnispyramide? Okay, gut. WLAN? Genau, WLAN ist das allererste. Also ich hätte es vielleicht ein bisschen größer machen sollen, ne? Wartet mal. Besser, ne? Ja. Genau, ich habe das gegoogelt und gefunden. Ne? Also ich fand das ganz gut, weil da so ein bisschen was erklärt wird. Und es ist spannend zu sehen, wenn wir uns gleich das angucken, welche Rolle das Volk für das Volk Israel das erfüllte, dass sie fast bis zur höchsten Stufe gingen. Und wir können das einmal durchgehen. Ganz unten, was Menschen brauchen, sagt Maslow, wenn es denen richtig elend geht, also das ist das Basic, damit sie überleben, und das ist das Erste, wonach sie streben, das sind die physiologischen Bedürfnisse, die körperlichen, das sind die Grundbedürfnisse. Das ist Hunger, Durst, Schlafen, Wärme, Gesundheit. Ne? Menschen verkaufen sich, wenn sie das kriegen. Ne? Also wenn sie kein Essen haben, sind sie bereit, sich hinzugeben, ne? Also in die Sklaverei zu begeben, geben ihre Kinder in die Prostitution ab, damit sie nur überleben. Das ist so ziemlich basic, ne? wo wir uns dann bewegen bei dieser Pyramide. Dann kommen die Sicherheitsbedürfnisse, das ist Schutz der Person, materielle und berufliche Sicherheit. Ne? Das ist Schutz der Person, wäre, hey, ich habe nicht nur ein Bedürfnis, dass mein Magen voll ist und dass ich schlafen kann, sondern dass meine Kinder safe sind, dass ich weiß, was morgen passiert, dass ich weiß, dass ich morgen einen Job habe, dass ich weiß, dass ich ihn, dass es eigentlich sicher ist, ne? Und dann gibt es die sozialen Bedürfnisse, Freundschaft und Zugehörigkeit. Das ist auch etwas ganz Normales. Ne? Und das Volk Israel oder die hatten ja da, genau, machen wir gleich im zweiten Schritt, wie wir das übertragen. Also jeder Mensch will Freunde haben, jeder Mensch will irgendwo hinzugehören. Also jemand, der ganz für sich alleine ist, also der hat eine psychische Störung. Also wer sagt, boah, ich brauche niemanden, würde heute nach der Diagnostik, würde man sagen, der hat ein Problem. So, ne? Ich würde sogar sagen, die so wie einsame Wolfe als Christen unterwegs sind, da passt auch irgendwas nicht. Also wir sind dazu geboren und wir haben dieses Bedürfnis alle in uns drinne, soziale Bedürfnisse, ne? Freundschaft und Zugehörigkeit. Dann kommen Wertschätzungsbedürfnisse, Anerkennung und Status. Ne? Man will irgendwann, dass irgendeiner auf die Schultern klopft und dass man sagt, jo, du bist ein guter Chef. Ne? Ich habe mir, als ich im Urlaub war, wurden meine Mitarbeiter interviewt. Ich habe mir so ein Führungskräfte-Feedback geholt. Wollte ich auch hören, ob ich, hatte ich auch das, wollte ich auch mal haben, ne? Dass die Leute sagen, du bist ja eigentlich ein ganz netter. War auch im Großen und Ganzen okay. Ich weiß, woran ich arbeiten muss. Und dann Selbstverwirklichungsbedürfnisse, Entfaltung der Persönlichkeit. Das ist dann so wirklich die Krönung, so, ne? Dass ich das machen kann, was ich tun kann, dass ich Zeit haben kann. Und man könnte sagen, all das, was hier so steht, hatte Moses definitiv. Ne? Also Moses hatte alles gehabt. Ne? Er hatte die Bildung, der konnte machen, wer er war. Er war vielleicht ein Feldherr, der war richtig, hatte ein richtig gutes Leben. Die Bedürfnispyramide von Moses war voll. Vor den Israeliten eigentlich auch ziemlich voll, bis der Stress kam. Ne? Deswegen wollten sie vielleicht auch nicht weggehen. Ne? Also ich meine, das ist ja die Frage, die sich hier stellt. Ne? Warum sind sie nicht weggegangen? Genau. Und also Ägypten war ein Land, in dem normale Menschen nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide, und vielleicht ist das für euch sind zu psychologisch oder so, aber es ist okay. Es hatte alles da, was man brauchte. Ne, deswegen damit wir die Israeliten verstehen, warum die da 300 Jahre chillen. Ja, die waren Bauern, die hatten nicht Bauern, Schafhirten, die hatten ihre. Am Ende, der letzte König hat sie erst. Also historisch kann man das dazu sagen, wie kam das dazu? Es gab einen Dynastie-Herrschaftswechsel in Ägypten, gab es Machtkämpfe und das Südreich beherrschte das Nordreich und dadurch kann es sein, dass in den Archiven nicht, in den neuen Archiven nichts mehr darüber stand, wer Josef war. Also es gab da eine Machtverschiebung in Ägypten. Deswegen tauchte der nicht mehr so auf. Und dann fragten die sich, was machen die Hebräer dort? Warum sind sie dort sesshaft geworden? Ne? Genau. Und also in Ägypten war ein ziemlich ruhiger und sicherer Ort, in dem nicht nur die Grundbedürfnisse, sondern noch viel mehr erfüllt werden konnte. Also, und wir kennen ja von Abraham, kennt ihr die Geschichte von Abraham? Abraham, als Hunger war in Kanaan, da war er, zog da umher mit seinen Schafen. Wo geht er hin? Nach Ägypten. Ne? Und was macht er in Ägypten? Er sitzt die Zeit aus im Nildelta, ne? Weil der Nil geht immer, wie funktioniert das mit dem Nil? Es regnet irgendwo in Afrika in Bergen, der Nil geht einmal im Jahr auseinander, überschwemmt alles. Und dann hat man so richtig fruchtbaren Boden. Und da war noch genug Platz für den Abraham mit seinen Schafen, dass er da auch ein bisschen was davon abhatte. Also er überwinterte die Hungersnot dort. Und dann wollte er wieder los. Und dann hat der Pharao seine Frau schön gefunden. Was macht Abraham, unser Glaubensvater? Der gibt seine Frau dem Pharao und sagt, das ist meine Schwester. Also, ne? Was war das für, also ich meine, ich habe schon mal ein paar Mal in der Predigt gesagt, also mit so einem Typen weiß ich nicht, ob der mein Freund wäre, der seine Frau so weggibt. Naja, was passiert? Die Ägypter, das ist jetzt auch das Lustige bei den Ägyptern, wenn die Ägypter das Volk Gottes festhalten, und das könnt ihr nachlesen auch in, muss ich mal dahin springen, in 1. Mose 12, 17, Gott schlug das Haus des Pharaos mit Plagen, weil er Sarah hatte. Also das ist ja auch so eine schöne Verheißung. Wenn Ägypten uns festhält und wir gehen sollten, kriegen die Plagen. Es war relativ normal, und wenn man sich das historisch anguckt, wenn man sich ein paar Bücher durchliest, dass viele von den Nomadenvölkern, und man kann auch Abraham dazu auch zählen, die gingen nach Ägypten, wenn irgendwas los war, weil sie mochten diese Sicherheit dieses organisierten Staates, wo alles klar war. Weil sie wussten, da ist es gut. Na, vielleicht haben wir nicht so Selbstverwirklichung da drin, wir werden ein bisschen unterjocht oder so, aber uns geht's dort gut. Alles andere ist da. Na, und Ägypten rettet ja auch wirklich sowohl Abraham von Hunger als auch später durch Josef. Und Josef sagt ja auch, es war Gott, der mich in die Gefangenschaft führte, damit ein ganzes Geschlecht überlebt. Na, und also hier passiert etwas. Ägypten wird benutzt, um den Plan Gottes zu erfüllen, um sein Volk zu retten. Ne? Und das, was interessant ist, ist wirklich ja auch, dass die wenig, damit kommen wir zu dem Volk Gottes, die haben eigentlich gar nichts dafür gemacht, wieder aus Ägypten abzuhauen. Ne? Meine Abraham hat es noch gemacht. Wir erfahren, dass Jakob starb nach 17 Jahren. Also Jakob hatte keinen Antrieb zu sagen, jetzt okay, wir sind wieder satt, lass uns doch nach Kanaan zurückziehen. Er wusste nur, okay, ja, ich will nur dort begraben werden. Ne, aber sonst, das war safe. Die hatten richtig gutes Land gekriegt, die konnten sich ausbreiten, es war alles safe. Und für über 300 Jahren verschwindet die Verheißung, wird die Verheißung so für das Volk passiv. Ne? Wir können eigentlich sehen, weil das Volk daran festgehalten oder die eigene Identität bewahrt hat, weil sie sich mit den Ägyptern nicht vermischt hatten. Ne? Also für die Ägypter war klar, dass das Hebräer waren, also dass sie für sich selbst lebten, dass sie eine eigene Identität hatten. Das heißt, irgendwie in diesen 350 Jahren blieben sie selbst. Also sie waren erkennbar als ein Stamm, als eine Familie, als ein Volk. Aber diese aktive Sehnsucht, das Land, das Gott ihnen verheißen hatte, dieser Antrieb von Abraham, rauszuziehen aus dem Land der Väter, seines Vaters, und dahin zu gehen und das Land in Besitz zu ergreifen, der war verschwunden. Ne, weil die Bedürfnispyramide voll war. Ne, sie hatten sich so selbst verwirklicht. Die waren jetzt plötzlich Schafhirten für alle Ägypter. Die waren wer? Ne? Erfahren wir ja auch. Ne, die hatten alle, weil die Ägypter Schafhirten nicht mochten. Ja, also das war für sie ein Groll, Schafe zu hüten, keine Ahnung warum. Das habe ich nicht erforscht. Aber die für Israeliten fanden das super. Ne? Die fanden das richtig gut und sind da, haben sich das schön gemütlich gemacht. Und denen geht's gut, die sind aber abhängig von Ägypten. Ne? Das wird ja deutlich, dass Ägypten mit denen machen konnte, was sie wollten. Na, das ist ja passiert ja sehr oft, wenn etwas Fremdes größer wird und stärker wird, dass es uns einschüchtert. Na, solange da so ein kleines Flüchtlingskind ist und man sich um das kümmern kann, ist das alles okay. Na, aber wenn da plötzlich ein Volk da ist, werden wir nervös in unserem Bauch. Na, also wenn etwas größer wird, wir können gerne für individuelle Menschen helfen, wir können gerne hingehen und den Leuten was Gutes tun, aber sobald da mehr wird, fühlt sich das komisch an. Vielleicht kennt ihr das ja aus der aktuellen Situation. Und ich denke, so haben sich die Ägypter dann auch gefühlt. Die dachten ja, okay, so einer Familie zu helfen ist gut, aber jetzt hier ist ja ein Riesenvolk. Und was macht man da? Und das ist passiert sehr oft, in Ruanda ist das passiert oder woanders, man versucht die einen zu Gefahr werden könnten, die man unterdrückt sie. Ne? Man versucht sie zu kontrollieren und das macht Und das macht ja Ägypten mit Israel ja auch. Ne? Die werden gezwungen zu arbeiten. Vorher hatten sie einfach Schafe gehütet. Ne? Es war alles chillig. Die fühlten sich wohl, kein Antrieb. Kleiner Einschub zum Beispiel, das war in den 20er Jahren oder im 19. Jahrhundert bei den deutschen Juden genauso. Ne? Es gab ja dann die zionistische Bewegung und das hieß, wir wollen wieder zurück nach Israel. Und haben die deutschen Juden gesagt, ey, chillt mal alle, ihr Stresser. Da gibt's wirklich so Zeitungsdiskussionen zwischen Juden. Sagt, hey, wir haben das Land, wo Milch und Honig fließt, gefunden. Das ist Deutschland. Ne? Und das ging bis in die 20er Jahre hinein. Also die haben sich richtig gut gefühlt. Die haben gesagt, wir brauchen nicht nach Israel gehen. Hier ist doch alles. Hier ist Bildung. Hier ist toll. Hier ist super. Ne? Und wir wissen ja aus der Geschichte, was dann passierte ist. Ne? Und naja, und das, was auch passiert, Ägypten fordert die Kinder, ne? Oder den Ehepartner bei Abraham. Ne? Ägyptens Toleranz hört dann auf, wenn du eine Bedrohung für sie wirst. Ne? Und dann geht es darum, hey, ja, das läuft so nicht, wir müssen Familienplanung machen hier. Das funktioniert so nicht. Ne? Oder, wow, das ist eine schöne Frau, die will ich haben. Das wird dann irgendwann, und Ägypten hat die volle Gewalt über die Leute. Ne, also Gott lässt zu, dass Ägypten sie rettet. Ne, und dann gleichzeitig kommt man unter die Macht von Ägypten. Ne, dass Ägypten Einfluss auf uns ausüben kann. Genau, und wie schön Ägypten war, das merken wir ja auch in Exodus oder 2. Mose 16,3, als es ein bisschen schwieriger in der Wüste wird, und diesen Begriff gibt es heute noch, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, da wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten die Fülle Brot zu essen. Also ne, bei den Fleischtöpfen Ägyptens, das ist sogar eine gängige Redewendung heute. Ne? Also die Israeliten wurden geschlagen, ihre Kinder wurden umgebracht, wurden geklaut, die haben endlich Freiheit, es gibt ein paar Schwierigkeiten, die setzen sich hin, irgend so auf einen Stein in der Wüste, 2,5 Millionen Menschen und fangen an rumzuheulen und sagen, hey, wir wollen zurück zu den Fleischtöpfen von Ägypten. Wir wollen wieder was Ordentliches zwischen die Zähne haben. Ne? Paulus hat da auch so ein paar Bibelverse in Philippa, ihr Bauch, ihr Gott ist ihr Bauch. Ne? Vielleicht kennt ihr das. Ne? Also sobald es schwierig wird, oh Gott, was machst du mit meinem Leben? Das WLAN geht nicht, geistlicher Kampf. Ne? Das Leben stürzt ein, das Grundbedürfnis, das Urbedürfnis, WLAN. Wir sind dann verzweifelt, der Akku ist bei 1% und keine Aufladestation. Es ist verrückt, wir waren auf einer Fähre nach Sardinien, ich glaube, für bis 5 bis 10 Euro kann man sich so einen Akku aufladen. Ne? Also die können da kassieren richtig Geld. Du kriegst so einen Schlüssel, kannst dein für 5 Euro, glaube ich, kannst du dein Handy reinlegen und aufladen. Und Mensch, die Dinger sind voll. Ne? Die Dinger sind voll, weil das ist ja ein wichtiges Grundbedürfnis. Und wenn man uns das wegnimmt, dann ich hoffe nicht, dass hier jemand sitzt, aber dass wir dann an Gott verzweifeln. So, aber die waren so, die Ägypter. Ja, nee, die Israeliten, die sind in der Wüste und ja, es ist ganz schlimm für die. Ja, sie fangen an zu heulen, die weinen und wollen diese Fleischtöpfe. Also bei all dem, was da abgegangen ist, fahren die trotzdem Ägypten super. Ja, und Ägypten, muss man sagen, objektiv sagen, ist auch ein sicheres, gutes Land damals gewesen. Ja, also genau, heute ist das nur in den Touristengebieten, sonst ist das ziemlich unsicher. Genau. Aber, wofür wird das Volk frei aus Ägypten? Das wäre so der dritte Punkt. Also warum macht das Gott? Ne, er hat jetzt 2,5 Millionen Menschen. Er kann doch dort in Ägypten mit denen handeln, an denen arbeiten. Warum soll das Volk gehen? So, ne? Das ein ganz praktischer Punkt, der in der Bibel steht, Gott hat einfach Mitleid, weil er sieht, dass sein Volk unterjocht wird. Er sagt das, wo er Mose begegnet in dem Dornbusch. Er sagt, boah, ich habe ihr Klagen und ihre Schmerzen, ich habe es gehört. Die sind mir zu Ohren gekommen und ich bin jetzt runtergekommen und ich will sie befreien. Das ist diese Barmherzigkeit Gottes, die Gott immer bewegt. Das ist so wie diese, wenn man das Lied, und Mose war ein schönes Kind, oder es gibt so ab und zu, wenn man so, wie, und Gott fand ihn schön, oder das, also man merkt, wie Gott ist, wie schön Gott ist, also was für ein Herz er hat. Das sind so diese kurzen leuchtenden Momente, wo wir Gottes Herz sehen, wie menschlich er nahezu ist. Also so wie wir das sagen, ausdrücken würden. Dann, was auch ein wichtiger Punkt war, Gott stellt sich als Gott allen Völkern vor, die da so gelebt haben. Bis dahin war wenig von Gott zu sehen und deswegen diese ganzen Wissenschaftler und die ganzen Leute, die ich vorgelesen habe, das ist eine Revolution, was die dort passiert. Ein Gott tritt auf, der einen absoluten Anspruch hat, der durch die 10 Plagen klar zeigt, dass er mächtiger ist als alle anderen Götter, dass keiner ihm widerstehen kann. Also Gottes Allmacht wird auf eine heftige Art und Weise demonstriert und gezeigt. Es wird klar gemacht, es gibt nur den einen Gott. Und ich bin, der ich bin, Jahwe oder Jehova oder wie auch immer, also da streiten sie sich auch immer noch heute, wie man den richtig nennt, aber der ich bin, der kommt und sagt, boah, ich bin Gott und ich habe einen Plan mit diesem Volk und ich habe das nicht vergessen. Und das hat nichts damit zu tun, ob da 100 Jahre dazwischen sind oder 300 Jahre dazwischen sind. Wenn ich etwas zugesagt habe, wenn ich etwas versprochen habe, dann werde ich es auch tun. Na? Dann will er, und das sagt auch Moses ganz klar, er will, dass sein Volk ihm dient. Dass sie kommen und opfern. Wir haben keine Ahnung, haben die das in Ägypten gemacht oder nicht? Wissen wir nicht. Wir wissen, dass das Opfer eingeführt wird für die Sündenvergebung durch das Pessachmahl, also beim Auszug. Die opfern das Lamm und streichen das ja in die Türen, damit der Engel vorbeigeht. Also dieses Ritual wurde dann erst eingeführt. Also er will, dass sie kommen an den Berg Sinai und Gott dienen. Er will, der vierte Punkt, er will, der ziemlich wichtig ist, er will mit ihnen Gemeinschaft haben. Gott kommt runter. Gott kommt runter und er wird zu einem Gott mit uns. Er wird zu einem Gott, der in ihrer Mitte lebt. Nicht zu einem Gott, der irgendwo ist oder aus Stein ist oder in Pyramiden oder irgendwelchen anderen Sachen. Lebt, hier der Exodus, ihr kennt ja die 10 Gebote. Die meisten Menschen haben für eine viel bessere Vorstellung von dem Exodus durch den Film die 10 Gebote als aus der Bibel, ich auch. Also da steht Moses und der zieht los mit seinem ganzen Volk. Aber also dieses Gott mit uns, Gott in ihrer Mitte, und Gottes Herz war ja, er wollte in ihrer Mitte wohnen. Mit dem Zelt und der wollte da sein und hat sich danach gesehnt, mit seinem Volk Gemeinschaft zu haben. Sein Volk sagte, hey, lieber Mose, es ist ja okay, dass Gott auch da ist. Wir wollen nicht mit ihm reden, rede du mit ihm. Sie kannten das ja aus Ägypten, die Priester regeln das schon. Die Prediger regeln das schon. Bitte, ich muss nicht mit Gott Gemeinschaft haben. So ein Mindset hatten die. So, bitte, Gott, das soll schon Mose machen. Oder Aaron oder der Josua, der Streber, der da ins verheißene Land gleich nach 2 Wochen reingehen wollte. Aber wir sind ganz normale Menschen. Mittlerweile kriegen die auch ja was zu essen. Das kennt ihr ja, nachdem sie gemurrt haben mit den Fleischtöpfen, sagt Gott, okay, zu Mose, ihr kriegt morgens Manna, abends Wachtel. Gebraten, so vors Zelt gelegt. Also damit wollte Gott einfach sagen, ey, ganz ehrlich, ihr Süßen, das, was ihr, wonach euch sehnt in Ägypten, das kann ich kann noch viel, viel mehr machen. Also Ägypten ist nett, aber das, was ich zu geben habe, ist viel mehr und das ist Gnade. Ihr müsst nichts dafür tun, ich lege es euch. Ihr müsst dafür nicht arbeiten, ihr müsst dafür euch nicht abmaluchen, ihr müsst nicht dafür Knechte sein. Ich lege es euch, weil ihr meine Kinder seid. Und das ist schon... eine krasse Offenbarung Gottes. Nicht zu so einem komischen Volk, welches so Mecker und ich weiß nicht, das sind so Kinder, mit denen man Urlaub macht in dritten Weltländern, wenn es mal heiß wird oder ja, wenn doch kein Eis am Strand gibt. Weil, kennt ihr das? Es gibt so wilde Strände, wo es keine Eisbude gibt. Die finden das nicht cool. Das kann der schönste Strand sein, aber es gibt keine Eisdiele. Also wirklich, es gibt so in Sardinien solche Stellen, das ist wunderschön. Aber wenn es keine Eisdiele gibt, gibt es eine Revolution. Deswegen waren wir in diesem Urlaub nur an Stränden mit Eisdielen. Weil ich will ja keine Revolution. Da gibt es so kleine Buchten und so, ne, wo man hinfahren kann. Die Eltern lieben das, die Kinder nicht. Und so kann man sich ungefähr das Volk Israel einschätzen. Ne? Die waren so, die brauchten ihr Eis. Ne? Aber Gott wollte mit denen Gemeinschaft haben. Ne? Gott ist runtergekommen und er wollte, und jetzt politisch korrekt kann ich das nicht sagen, er wollte einen Gottesstaat errichten, einen auf das Gesetz der Liebe basierten Staat, in dem praktisch zu anderen Völkern sich unterscheidbar der Kindermord verboten war. Ja, das steht geschrieben, ihr dürft nicht eure Kinder durchs Feuer gehen lassen und viele andere Sachen. Das war normal damals. Wenn schlechte Ernte war, man hat Kinder geopfert bei den anderen Völkern. Ne? Also es ist relativ, und dann haben die ja erlebt, dass ihre Kinder einfach denen weggenommen worden sind. In dem Beziehungen gesichert sind. Die 10 Geboten haben nur mit Beziehungen zu tun. Es geht nicht darum, der böse Gott, der da runterkommt und sagt, du sollst das nicht machen. Nee, es hat einfach damit zu tun, dass wir miteinander zusammenleben können. Nee, wenn ich das anderen Frau begehre und die Ehe kaputt mache, es macht Beziehungen kaputt. Wenn ich dem Esel klaue oder das Haus oder was anderes. Es geht um Beziehungen. Es geht nicht um einen Gott, der daherkommt und sagt, du, das ist gut, das ist schlecht. Nein, er will, dass wir gute Beziehungen leben. Und er wollte, dass da sein Volk gute Beziehungen lebt. Ne? Und dafür hat er ein Gesetz gebracht. Ne? Und er hat eine neue, optimierte Verfassung für eine Nation gemacht. Das schreiben die Wissenschaftler. Die sagen ganz nüchtern, ja, die Israeliten und Mose, der hat dann angeguckt, wie gut das in Ägypten war, und er hat es besser gemacht. Er hat es sozusagen abgeschrieben. Ne? Gott die richtig als ein Volk konstituiert. Ne? Der hat ihnen alles gegeben, was ein Volk braucht. Und damit sie als ein Volk leben konnten und in dieser verrückten Welt, um die herum viele verrückte Dinge passierten, dass sie gut leben konnten. Ne? Von schnell verderbbarem Schweinefleisch bis hin zum Kindermord hat Gott alles geregelt, damit die ein gutes Leben hatten. Ne, für die damalige Zeit, in der damaligen Situation in Palästina, bei den Temperaturen, ne, ist das Gesetz vollkommen gut und heilig. Es war richtig super für die Menschen. Also Gott war da sehr, sehr praktisch. Das war nicht irgend so ein Gott, der einfach, jo, für mich, damit es mir gut geht, macht ihr das und macht ihr das nicht. Sondern es hatte eine Relevanz für das Volk. Und er sollte ihnen helfen, dass sie gut leben konnten. Und und er wollte, dass sie endlich wieder glauben, dass sie ein eigenes Land haben werden. Na, das war auch Gottes Ziel. Gott wollte, dass sein Volk, das er sich ausgesucht hat, sagte, ich habe das Kleinste da mir ausgesucht, so einen kleinen Abraham. Ich habe mir nicht Ägypten ausgesucht als mein eigenes Volk, sondern ich habe mir ein kleines Volk ausgesucht, um dadurch meine Größe zu zeigen. Und er hatte ganz klar noch vor Augen den Heilsplan, also Jesus, die Propheten, diesen ganzen Weg, da war Gott ganz klar vor Augen, als er das gemacht hat. Ja? Aber nochmal zusammenfassend kann man sagen, hey, Gott hat Ägypten benutzt, dass die dort gut leben konnten. Die werden nirgendwo verklagt, dass sie nicht ausgezogen sind oder so. Ne, aber es gibt einen Zeitpunkt, als die Zeit sich erfüllte, steht oft in der Bibel. Es gibt eine Zeit, die sich erfüllt, da heißt es weiterzugehen. Und wenn wir nicht weitergehen, oder wenn das Volk Gottes nicht weitergeht, dann gibt's Plagen sowohl für dich als auch für die mit dir, als auch für dein Ägypten, sage ich mal. Ne? Und damit kommen wir auch, was bedeutet das für uns? Und da ihr alle gute Bibelkenner seid, wisst ihr, dass man das übertragen darf. Aber ich lese uns das trotzdem mal vor, aus 1. Korinther 10, 6. Das ist aber geschehen, und da geht es um Ägypten. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie sie, wie jene sie hatten. Nein, da geht es um Rebellion und sowas. Und da ab 11 auch nochmal, dies widerfuhr ihnen ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also da redet Paulus darüber, wie das Volk in der Wüste so drauf war. Und dass er die Schlange aufgerichtet hat und die, die drauf geguckt haben, errettet waren, so wie Christus errettet worden ist. Aber wir dürfen uns die Geschichte von Israel als Beispiel nehmen. Na? Und Ägypten darf uns retten. Na? Oder hat vielleicht einige von euch gerettet in eurem Leben. Na? Dass ihr habt irgendeine Krise gehabt oder irgendwas erlebt. Es kann sogar sein, dass man eine Krise mit dem Glauben hatte, mit Christen hatte. Ne? Hatte ich auch, ne? Und dann kriegt man Sicherheit in den Dingen der Welt, in seinem Beruf. Man findet raus, wer bin ich. Ich habe nur für Jesus gelebt, ich habe alles für Jesus gegeben, ich habe mein Leben aufgegeben und dann werde ich enttäuscht. Es passiert etwas, was ich nicht erwartet habe, wo ich nicht geglaubt habe, dass das sein kann, weil ich habe mich doch für Jesus hingegeben. Na? Und dann rennt man nach Ägypten, ne? Man nimmt etwas und das ist etwas, es ist okay. Ne? Gott verklagt uns nicht, dass wir, wenn wir Hunger haben oder wenn unser Leben in Existenz ist, dass wir, dass wie das Volk Israel oder Abraham da eine Krücke hatten. Amen, das kommt gleich, aber die haben es richtig gemacht. Die haben es richtig gemacht, das Spoiler. Aber das ist jetzt nicht der einzige Spoiler, da gibt es ja ein paar Punkte. Aber richtig. Ne, also können wir auch dazu kommen. Genau, wir haben Angst, unsere Zuflucht zu verlassen, um da vielleicht wieder zu unserer Bedürfnispyramide zu gehen. Ne? Irgendwas ist schiefgegangen in unserem Leben und wir rennen hin, wo wir wieder diese Bedürfnisse von uns erfüllt werden. Und auch Jesus, ne, in Matthäus 2, steht glaube ich nur in Matthäus 13, als sie aber hinweggezogen waren, die Weisen aus dem Morgenland, da erschien der Engel des Herrn dem Josef in Traum und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten gesagt habe, der spricht in Hosea 11,1, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also, ne, Jesus bleibt nicht bis zu seinem Lebensende, bleibt nicht auch bis 30, sondern als die Gefahr vorbei war, als Herodes gestorben ist, wusste er, Josef und Maria wussten, hey, wir gehen zurück. Ne, und genau so kann es eine Gefahr geben für uns, warum wir nach Ägypten gerannt sind im Leben. Es kann im ganzen Leben sein, es können Teile unseres Lebens sein, wo wir uns auf das nur, also das ist erstmal total wertneutral und jeder Christ braucht das auch. Ne? Aber wenn wir in ein System hineinrennen, damit wir diese Bedürfnisse nur dort erfüllt bekommen und die nicht auf Gott basieren, das kann für eine Zeit okay sein. Gott kann das aushalten. Ne? Gott hat eine Menge ausgehalten, die letzten 6000 Jahre oder so. Ne? Wenn wir das nach der biblischen Zeitrechnung machen. Die anderen haben ein paar Millionen Jahre ausgehalten. Das ist ja noch krasser. Also Gott hat eine Menge ausgehalten. Ne? Dann kann er auch aushalten, wenn wir eine Zeit lang in Ägypten verbringen und da unsere Sicherheiten und unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen. Aber es gibt einen Zeitpunkt, wenn Herodes stirbt. Es gibt einen Zeitpunkt, wenn das, was du im Leben erlebt hast, wenn das abklingt, wenn der Schmerz vorbei ist oder die Bedrohung vorbei ist, dass du wieder dahin gehen sollst, wo Gott dich haben will. Ne? In deine Berufung, in das Risiko, in die Wüste, in das unbekannte Land, wo der Krieg ist, wo der Feind ist, wo du hineinberufen bist. Ne? Wir Christen sind nicht hineinberufen in eine Wellness-Oase. Ne? Ein Christ ist vielmehr ein Krieger. Und ein Arbeiter im Feld, und in Epheser 6 können wir ja lesen, dass wir die Waffenrüstung brauchen, als dass wir die netten Chiller sind. ja, an einem netten Strand in Sardinien mit einer Eisbude. Ne? Ich liebe es. Genau, das ist jetzt so vor Augen für mich, der Inbegriff von Chillen. Ich habe ja gechillt. Oder? Das ist okay. Das ist voll in Ordnung. Gott, wir dürfen das machen. Aber unsere Berufung ist, dass wir Land einnehmen. Und dass wir das, wozu wir berufen sind, auch erfüllen. Und Jesus musste raus aus Ägypten, ne, damit er das erfüllt, wozu er berufen war. Und in Hebräer, das ist mein zweiter Predigttext dazu, zum Abschluss, geht es darum, was Hebräer 11, 23, 29, können wir mal aufschlagen. Da geht es darum, wie Mose, das ist auch nochmal eine Zusammenfassung, wie Mose den Glauben hatte. Und Mose war, wir haben es gesehen, seine Bedürfnisse waren picobello erfüllt, der hatte alles. Wir haben hier mit einem richtig tollen Typen zu tun, der alles gekriegt hat, was man kriegen konnte. Ne? Nicht alle sind da, sogar da ganz oben, Selbstverwirklichungsbedürfnisse, ne? Aber Mose hat definitiv darf. Ab 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter der Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt dem vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Das Neue Testament nennt das beim Wort. Und Paulus, ihr könnt Paulus und Ägyptenstellen lesen, da kriegt man richtig Schiss, weil die so streng sind, weil er meistens so richtig den Zeigefinger hochhebt. Aber die Sünde, ne? Er zog es vor, dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmacht des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als er sehe er ihn nicht. Ne? Mose hat gesehen, wozu er berufen ist, im Glauben. Er hatte keine Garantie, was sein wird. Und genauso ist das in unserem Leben. Wir haben keine Garantie, wenn wir im Risiko loslaufen, die Dinge, zu denen Gott uns berufen hat, ne, und da gibt es eine Menge Dinge, die jeder zu jedem Christ, zu dem jeder normale Christ berufen ist. Ne? Jeder Christ Jünger machen und viele, viele andere Dinge, die dazugehören. Aber vielleicht wurden wir enttäuscht. Wir können viele Dinge damit zusammenhängen, warum wir es nicht mehr tun. Und wir haben unsere Sicherheit uns geholt eine Zeit lang. Wir sind zur Ruhe gekommen. Ne? Aber wir können da hängen bleiben. Oder weil wir sehen, was Jesus für uns vorhat, was Jesus für uns an Verheißung hat, gehen wir dieses Risiko ein und sagen, es ist viel besser, uns mit dem Gekreuzigten zu identifizieren, die Schmacht zu leiden. Es ist viel besser, als einer zu sein in dieser postmodernen, verrückten Welt, wo alles relativ ist, mit dem Leute auch mit dem Finger zeigen und sagen, das ist einer, der glaubt wirklich, dass Jesus auferstanden ist und dass er gestorben ist, dass er gelebt hat. Das ist die Schmach Christi heute leiden. Wisst ihr was? Aber wir haben Angst, unseren Mund zu öffnen. Ich war jetzt bei meinem 40-jährigen Geburtstag von meinem Trauzeugen, das waren alles intellektuelle, hochwissenschaftliche Typen, Düsseldorf, der ist Pharma-Typ bei Bayer und alle waren so, ne? Und das ist sowas von oberflächlich und die sind so in ihren Blasen gefangen, ne? Also die ganzen Leute, die da so mit rüber reden, die reden, wie schlimm die Welt ist und Ausländerhass und alles so und es ist alles so hohl, ne? Und wenn man die dann konkret wird, konkret fragt, konkret sich den Fragen stellt, merkt man, wie viel da Blasen sind, wie viel da was schrecklich ist. Aber für mich war das richtig schwer, ehrlich mit den Leuten zu reden, ehrlich mit denen ins Gespräch zu kommen. Wir sind nicht mal bis zum Evangelium gekommen, aber einfach ehrlich zu sagen, glaubst du es wirklich? Glaubst du wirklich, was du da redest? Ne? Dass das alles super ist, dass wir keinen Wert haben, dass Ehe nicht Ehe ist. Ne? Glaubst du das wirklich? Ne? Und es gibt Dinge, wo wir wie Mose werden, wieder werden müssen, wo wir die Schmach des Christus für einen größeren Reichtum halten, als diese Sicherheit, beliebt zu sein, angenommen zu sein. Ja, und dafür, das ist, wenn wir da solche Dinge haben, dann haben wir Ägypten noch in uns. Wisst ihr, wenn wir nicht sagen, hey, cool, wir ziehen los, wir wollen die Riesen des Landes bekämpfen. Na, und das ist okay, ne, dass Ägypten da war und dass wir in Ägypten waren und dass wir Sicherheit geholt haben. Aber es gibt einen Tag, wo Jesus jeden von uns ruft und sagt, hey, es gibt was viel, viel Besseres und ich will mit dir Gemeinschaft haben und ich werde mit dir sein und ich werde für dich kämpfen und ich werde vor dir gehen und die Völker vernichten. Und ich werde vor dir gehen und die Gespräche vorbereiten. Und ich werde vor dir gehen, um in die Beziehung hineinzukommen. Na? Und das ist, wozu Gott uns halt ruft. Dass wir dahin gehen, wo er uns haben möchte. Na? Vielleicht wurden wir enttäuscht. Wir wurden verfolgt. Vielleicht haben Christen uns enttäuscht. Und wir haben uns versteckt. Und uns geht's richtig gut in Ägypten gerade. Ne? Ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr darüber nachdenkt, ob ihr wieder rausgeht. Mutig seid. Und euch mit Jesus identifiziert und mit der Wahrheit identifiziert. Und keine Angst habt vor den Königen Ägyptens. Vor den Philosophien und den schlauen Gedanken, die da sind. Mose sagte auch, ich kann nicht reden. Ich fühle mich auch so, Gott, ich kann nicht reden, wenn da so schlaue Leute sitzen, Doktoranden, es waren wirklich kluge, also da saß, glaube ich, fast 1 Million an Einkommen, das waren normale Angestellte pro Jahr, so irgendwie 10 Leute, ich glaube, mindestens 100.000 verdienen die alle im Monat. Also wirklich gute, coole Typen. Aber ich, im Jahr, ja genau. Im Monat. Egal, aber es ist eine Menge Schotter, sage ich mal. Ne? Also, und ich dachte, boah, und ich merkte, wow, wie schwer fällt es mir, ich zu sein und das zu sagen, was ich denke und das zu sein, wer ich bin. Für die Werte und für das zu stehen, für das Jesus gestorben ist. Ne? Und ja, die Verheißung ist, ich werde mit dir sein und ich werde vor dir gehen und ich werde für dich kämpfen. Na, ich will beten, vielleicht gibt es ja irgend so ein Lied, ich will nicht mehr durch die Wüste Israels wandern. Kennt ihr das? Wir haben das früher gesungen mit dem Jungchor. Nein, vielleicht gibt es ein anderes Lied, das wir zum Abschluss singen können. Genau, diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, das sie nicht ohne uns vollendet würden. Und das ist auch etwas, was ich euch sagen will. Gott hat etwas für euer Leben vorhergesehen. Und er hat etwas für euch vorherbestimmt. Und er hat etwas Gutes für euch vorherbestimmt. Okay, Jesus, danke, dass du Ägypten benutzt und dass du die Dinge dieser Welt benutzt, und damit wir schwierige Phasen in unserem Leben überstehen und dass wir heile werden und dass wir groß werden und stark werden. Jesus, und danke, dass du uns, wenn es brenzlig wird in Ägypten, dass du uns rausführst. Jesus, und ich bitte dich um Mut und Kühnheit für jeden, der hier sitzt und jeden, den du heute mit in deinem Herzen angesprochen hast, dass er aufstehen kann und dass er aus Ägypten, aus seinem Ägypten rausgehen kann. Dass er sieht, dass Herodes tot ist, Jesus. Danke, Jesus, dass du wie in allem uns ein Vorbild bist und dass du nicht in den Hippen hängen geblieben bist, sondern dass du schnell raus warst, als die Zeit erfüllt war. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt in unseren Herzen arbeitest und dass du jeden, der Entscheidung treffen muss, dass du ihn zu der Entscheidung führst. Amen.